Ja, herzlich willkommen zur Episode 48 im LernOS on Air Podcast. Ich habe heute den Christian Kaiser von der DATEV zu Gast. Grüß dich, Christian.
Herzlichen Dank für die Einladung, Simon. Sehr spannend.
Du siehst schon wieder ein bisschen entspannt aus. Wir hatten letzte Woche ein großes Event, Wochenende dazwischen. Ich hoffe, du hast das gut verdaut. Da wollen wir jetzt heute ein bisschen drüber sprechen.
Ja, ich glaube, ich habe ganz gut verdaut. Du hast ja dankbarerweise mich 3 Tage begleitet. Das war schon beim Event gut und fühlt sich auch beim Verdauen gut an. Und das, was heute gleich reflektieren, finde ich auch eine schöne
Idee. Da sind die Erinnerungen noch frisch.
Genau.
Ja, es gab ja in den letzten Monaten 1-2 Podcasts, wo du schon mal ein bisschen was erzählt hast zu euch. Da wollen wir auch gar nicht zu viel wiederholen. Wir werden die Shownotes die einfach verlinken. Ich denke, macht trotzdem Sinn, am Anfang ein bisschen drüber zu sprechen, aus was für einem Eck du denn kommst. Wenn man sich dein LinkedIn-Profil anschaut, hast du irgendwann Mitte der 90er das Studium der Pädagogik abgeschlossen. Und wie du im Intrinsify-Podcast erzählt hast, bist du 25 Jahre bei der DATEV in Nürnberg. Das heißt, du wirst wahrscheinlich relativ schnell danach dort auch eingestiegen sein.
Ich bin schon vor dem Ende des Studiums dort eingestiegen als Praktikant und das ist schon fast dramaturgisch sehr interessant. Ich bin Andragoge. Das gibt's eigentlich nicht, aber mein Professor glaubte, dass die Erwachsenenbildung ist ja nicht die Wissenschaft, sondern ist das Tun, und die Wissenschaft nannte er dann Andragogik. Mhm. Da ist ihm die deutsche Erwachsenenbildungsszene nicht so gefolgt, deswegen hat sich das nicht durchgesetzt. Aber die Idee, mit Erwachsenen Bildung zu machen, war das, was damals Mitte der 90er mich sehr bewegt hat. Und dann hat die DATEV Praktikanten gesucht und ich habe ein halbes Jahr mein Studium unterbrochen und war ein halbes Jahr in der Weiterbildung bei der DATEV. Mhm. Und habe dann, und deswegen schließt sich der Kreis, eine Diplomarbeit geschrieben über den Einsatz von Videokonferenztechnologie in der betrieblichen Weiterbildung, Teleteaching. Heißer Scheiß Mitte der 90er, ISDN-Leitungen miteinander bündeln. Und es hat eine Generation gedauert, dass das, was ich damals wissenschaftlich untersucht habe, jetzt mein tägliches Leben ist. Das hat schon einen gewissen, so einen Kreisschließmoment.
Für alle, die den Podcast in 100 Jahren hören, wir haben jetzt 2020 und Christian hat vor 25 Jahren die Wurzeln gelegt, sozusagen.
Meine Technologie von damals ist ins Museum für Industriekultur gewandert und da liegt sie gut. Aber dass das jetzt so selbstverständlich wird und ich mit 1000 Leuten 3 Tage lang virtuell lerne oder Erfahrungen austausche, das ist schon spannend.
Man liest weiter, du bist gleich im Personalbereich eingestiegen, hast dann da verschiedene Rollen gehabt, bis es dann zu deiner heutigen Rolle gekommen ist, über die sprechen wir gleich noch, aber vielleicht lässt uns ein bisschen teilhaben an den Stationen, also welche Stationen bist du da bei der DATEV gegangen und vielleicht auch ein bisschen, wer ist die DATEV? In dem anderen Podcast Intrinsify hört man, 1966 war es mal ein Startup, gegründet von und für Steuerberater, im Prinzip eine Software-Company. Aber eine Genossenschaft, was Besonderheiten mit sich bringt, also vielleicht so ein bisschen DATEV und deine Reise da drin.
Genau, also eingestiegen im Bildungsbereich, Personalentwicklung als die Leidenschaft und dann nach dem Weiterbildungsbereich in den klassischen Personalbereich gewechselt. Personaler von der Wiege zur Bahre, also die Personalbetreuung in der guten alten Form von der Einstellung bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses in verschiedenen Funktionen des Unternehmens. Das ist natürlich in der Genossenschaft ein Stück weit anders wie in einem freien Unternehmen. Nach 3 Tagen Gerhard Wohland habe ich nochmal einen anderen Zugang, was heißt eigentlich in einer Genossenschaft zu arbeiten. Aber es war immer ein Teil eines besonderen Konstrukts. Ich gebe aber zu, dass in den ersten 20 Jahren ich hauptsächlich das aus der Innenperspektive gesehen habe. Ich war dann Leiter der Ausbildung, habe ganz vielen jungen Menschen das Appetit gemacht, in dieser Genossenschaft zu arbeiten. Und habe natürlich unser genossenschaftliches Modell, die Satzung, die Historie oft erzählt. Und war dann in der Personalstrategie und habe dann gemerkt, naja, das mit dieser genossenschaftlichen Modell, wie arbeiten wir da mit unseren Steuerberatern zusammen, was ist deren Rolle? Und letztlich waren meine 4 Jahre im Außendienst die mich nochmal anders geprägt haben, weil ich war stolz auf diese Genossenschaft. Und ich habe dann Mitglieder, Genossen erlebt, die uns eigentlich gar nicht so genossenschaftlich wahrgenommen haben, sondern einfach nur als IT-Dienstleister, die auch nicht immer zufrieden waren mit dem, was wir als IT-Dienstleistungen gebracht haben. Und habe dann gemerkt, dass unser Innenblick für diese Genossenschaft nochmal eine andere Seite hat, wenn ich auf der Kundenseite stehe. Und das war dann spannend wieder in den Personalbereich beziehungsweise zu Julia Bangert in ihren Vorstandsbereich zurückzukommen, weil ich diesen Blick diesen anderen Blick auf meine Organisation, auf mein System seitdem mitbringen und auch Kundenkontakt mitbringen, also auch Kontakt zu Kunden und dann Beziehungen aufgebaut habe, die ich sonst als Innendienstler nicht so hatte.
Und der Vorstandsbereich von der Julia, das ist auch vielleicht eine interessante Geschichte für sich, ursprünglich mal Personal, mittlerweile liest man auch die COO-Rolle, also Chief of Operations ist da mit dabei, kombiniert mit Personal. Sagt er vielleicht auch ein bisschen was über die Reise und die Themen, die sich da versammeln und den Grund, warum jemand wie du dort landest?
Genau, das war sicher am Anfang noch gar nicht so absehbar. Ich weiß genau, die Julia Bangert, wir haben uns kennengelernt, da war ich schon nicht mehr im Personalbereich, als sie zu uns kam. Und wir hatten einfach so Kontakte und haben uns ausgetauscht. Und irgendwann kam sie auf mich zu und sagt, Christian, wir planen da ein Experiment, wir wollen in einem Bereich Softwareentwicklung anders gestalten, mit selbstorganisierten Teams ganz konsequent agil vorgehen, als Softwarehaus im Softwarehaus, und sie sucht jemand, der das begleitet.
Was für ein Jahr haben wir ungefähr?
2018. Genau. Und da war dann praktisch die Entscheidung, aus dem Außendienst wieder in die Zentrale zu wechseln. Und dieses Experiment hat den war schon, ging mit bis zu 100 Leuten, aber das war eine PowerPoint-Präsentation. In dem Moment, wo ich angesprochen habe, und das habe ich in meinem Berufsleben so noch nicht erlebt, dass mir jemand eine PowerPoint-Präsentation zeigt, sagt, guck mal Christian, wird sich darauf einlassen? Und jetzt kannte ich das Unternehmen ja, und das, was sie machen wollten, war schon anders. Mhm. Und die Idee war, weil das anders ist, braucht es eine kommunikative Begleitung. Und man hat mich angesprochen, weil man glaubte, dass ich die kommunikative Phase begleiten kann. Und mit dem Haus praktisch dieses Experiment im Bereich Lernen, auch wenn der Begriff da so nicht viel, zu begleiten. Und das fand ich dann sehr spannend und war so spannend, dass ich sagte, ich lasse meinen Außendienst, den ich wirklich sehr genossen habe, weil ich den Kundenkontakt spannend fand, lasse das und gehe dahin. Und das war ziemlich zeitgleich, als die DATEV beschlossen hat, die erste große Transformation zu gestalten, die ich in den 25 Jahren erlebt habe. Also wir sind ein wertkonservatives Unternehmen und ich glaube, die Aufbau- und Ablauforganisation war in den 25 Jahren nahezu unverändert. Also diese Unternehmensbereiche kannte ich von meinem Praktikum und die haben sich in marginalen Änderungen schon mal formiert und ein bisschen hier und ein bisschen da, aber der Grundaufbau, wer mit wem, warum, was macht, blieb stabil. So blieben auch die Teams stabil. Mhm. Es ist nicht ein hektisches, schnelles Wandeln, nicht was die Siemensianer schon vor 10 Jahren begonnen haben, eine hohe Innendynamik und Veränderung, ein bisschen auch der Veränderung willen. Das gab es bei uns zumindest meiner Wahrnehmung nach nicht. Und dass ein Vorstand beschließt, ich setze jetzt ein Organisationsentwicklungsprojekt auf mit externer Begleitung von Beratern, das war neu und war auch nicht ursächlich mit dem Cross Solution Center verbunden.
Sondern das ist, wo du das Projekt
war parallel, hast, ja. Genau. Und Ausgang oder Ende dieses großen Transformationsprojekts ist ein anderer Vorstandsbereich meiner Chefin. Sie ist Chief Operating Officer, da hätte ich noch vor 2 Jahren gar nicht gewusst, dass es das gibt. Insofern ist jetzt wirklich da eine strukturelle Änderung passiert, die aber 2018 so nicht absehbar war. Und unsere Aktivitäten, heute nenne ich mich Leiter Change and Transition.
Das war interessant, wir haben ja von Gerhard gelernt, wir sollen keine Ghetto-Sprache, hat er
gesagt. Ich fühlte mich extrem ertappt. Warum haben wir den Begriff benutzt? Weil in dem neuen Organisationsmodell ganz viel Englisch beschrieben wird. Und wir haben dieses Begriffspaar geboren, weil wir die Transformation in 2 große Impulsräume getrennt haben. Das eine ist der Impuls zur Veränderung, Wandel. Und das zweite ist, war man überzeugt, dass es einen Übergang geben muss, der dauerhaft diesen Wandel in eine erlebte Normalität oder zumindest ein erlebtes Umsetzen geht. Und so habe ich praktisch Transformation in 2 Bereiche geteilt und wir haben einen Begriff benutzt, den man noch nicht kannte. Insofern hatte Gerhard natürlich recht, dass wir eine Begrifflichkeit benutzt haben, die erstmal die Frage aufstellte, was macht denn der jetzt? Ja. Wenn ich mich Leiter, Wandel und Übergang genannt hätte, dann wäre die Irritation vermutlich auch nicht kleiner gewesen. Und jetzt nach 2 Jahren ist, denke ich, mehr Kollegen, sicher nicht allen, aber mehr Kollegen verständlicher, was denn jetzt Dialogveranstaltungen mit einer Transformation zu tun haben und wie verbindet man die. Und das führt uns, denke ich, heute zusammen, dass wir an mehreren Stellen über Dialogveranstaltungen Kontakt hatten, ja, die eigentlich der einzige, wenn du mich fragst, der einzige Zauber sind, wie wir Wandel und Übergang gestalten wollen, weil nicht wir wissen, wie Wandel und Übergang geht, sondern die Menschen im System und die in den Dialog zu bringen, ist im Prinzip das Verständnis, das ich unter dem schicken Ghetto-Sprachenbegriff Change and Transition gepackt habe.
Ja, vorhin hast du ja auch das schöne deutsche Wort Lernen gesagt. Also ja. Transformation hört man ja oft auf der einen Seite den Begriff digitale Transformation, was sehr viele Branchen betrifft, aber auch das Thema agile Transformation. Wir haben viele Agilitätsthemen jetzt in der Veranstaltung gehabt. Würdest du sagen, das sind so auf der Reise zu lernen in Organisationen gerade zwei spannende Felder, in denen Organisationen lernen, nämlich Digitalisierung der Produkte, aber auch des gesamten Geschäftsmodells und gleichzeitig auch die agile Arbeitsweise zu erlernen?
Ja, in Wirklichkeit war das der Grund für den Transitionsbegriff, dass das Haus schon 6-7 Jahre im Softwareentwicklungsbereich agile Transition gelebt hat in unterschiedlicher Intensität und damit war der Begriff auch für viele Kollegen schon existent. Und mir fiel auf, weil ich ja auch in anderen Unternehmensbereichen war, dass dort dieser Zauber überhaupt nicht gegriffen hat. Die Kollegen haben 5 Jahre zugeguckt, wie die Softwareentwickler angefangen haben, mit agilen Manifest zu argumentieren, andere Formen von Kommunikation zu praktizieren, an Kanban-Boards zu arbeiten, mit Scrum zu arbeiten. Und selbst wenn man sich's erklären ließ, blieb eine seltsame Form von distanzierter Verwunderung ob dem, was da passiert. Und das erschien mir zu der Zeit auch im Außendienst. Ich habe dann versucht, meinen Außendienstkollegen gesagt, da passiert was. Wenn die Softwareentwicklungskollegen anfangen, anders zu arbeiten, wird das früher oder später nicht bei ihnen aufhören. Und das ist nicht von selber gelungen, sondern da brauchte es den größeren Schritt, dieser Transformationsimpuls. Und das bekannter zu machen, war sicher auch ein Teil, warum dieser Transitionsbegriff benutzt oder warum ich mir angenommen habe. So. Und du hast gefragt, sind es die beiden Paare? Ganz sicher fußt vieles von den Impulsen, die diese beiden Elemente an Veränderungen gebracht haben, auch in meine Arbeit. Jetzt muss man natürlich sagen, wir sind eine Digital-Company von 1966 ab. Also es gäbe uns ja nicht, wenn nicht jemand auf die Idee gekommen wäre, digitale Prozesse zur Veränderung der deutschen Buchhaltungslandschaft zu nutzen. Insofern ist das jetzt für uns prinzipiell nicht neu, aber die damit verbundenen Kooperationsformen, mit denen fremdeln wir zum Teil auch noch, wir nennen es jetzt Ökosystem, fangen aber jetzt erst an, in Kooperationen digitale Transformation zu erleben mit unseren Kunden, mit unseren Partnern. Und der ist es sicher der zweite Treiber, der unsere Arbeit verändert, der auch die Genossenschaft herausfordert, ob das, was jetzt über 5 Jahrzehnte erfolgreich funktioniert hat, ob das und wie dieses Modell transformiert werden sollte, müsste, um das auch erfolgreich weiterzuführen. Insofern sind es die beiden Treiber, die da sicher Quellen ja, unserer Arbeit sind.
Ich glaube, kommunikativ auch eine gewisse Übersetzungsleistung, weil du hast Agiles Manifest erwähnt. Na, da trifft man schon in Zeile 2 oder 3 auf ein Softwareprodukt. Und da kann natürlich jemand, der keine Software macht, sagen, nee, ich mache ja keine Software, das betrifft mich erstmal nicht. Ne? Ja. Oder auch dieses Liefern fertiger Produkte in Inkrementen, wenn ich im Bereich bin, die sich vielleicht gar nicht als Produktliefereinheit versteht, ne, trifft es mich auch schon nicht. Ne? Da muss ich das in den jeweiligen Kontext übertragen.
Genau, und diese Form von dahinterliegenden Verständnis von Zusammenarbeit, das ist jetzt etwas, was wir in diesen Dialogräumen versuchen, auch stärker über die Grenzen hinweg zu arbeiten. Wir nennen es jetzt Workstream. Und im Workstream sind die verschiedenen Funktionen miteinander agierend und da gibt's diese Trennung nicht. Und natürlich ist auch ein Servicebereich in einem Workstream eines Produkts betroffen. Und wenn dann der Workstream sich in einer agilen Arbeitsweise mit Kundenbeziehungen, mit Interaktionen, mit Reflexionen beschäftigt, dann bleibt es nicht entfernt oder kann nicht entfernt bleiben, dass die anderen Bereiche sich an die Sprache eignen. Und da war die letzten 3 Tage DigiCamp schon der Thema, verstehen wir uns? Und da hat Gerhard, ohne das zu wissen, einen
Finger in die Wunde gelegt,
der in den letzten 12 Monaten immer Thema war von vielen Kollegen, die mit dieser Sprache, die in der Organisationsentwicklung jetzt gewählt wird, einfach nicht vertraut sind und nicht. Und das müssen wir überwinden.
Ich glaube, es ist aber auch ein wichtiger Prozess, sozusagen diese neue Sprache auch zu klären und einzuordnen, ne? Weil für die eine ist digitale Transformation vielleicht was Gesellschaftliches, was mit der Erfindung des Transistors in den 60er Jahren beginnt und sich über Großrechner, Bootstraps, also Lochkarten und so weiter entspannt. Und für andere ist das was ganz Neues, was jetzt vielleicht in den 2010er Jahren erst entstanden ist. Und da muss man die Leute ein bisschen mitnehmen und für die in der Organisation auch sagen, worüber spricht man eigentlich. Ne? Vielleicht nicht gleich ein Glossar aufsetzen, aber so ähnlich, dass man einfach über ähnliche Themen oder über das Gleiche spricht.
Ja, Simon, das ist spannend, weil ich bin jemand, der persönlich das überhaupt nicht mag, wenn mir jemand mit Definition und Glossar kommt. Und ich verstehe das aber, dass wir ein gemeinsames Verständnis erreichen müssen. Und ich glaube, dass der Dialog, das ist schon gut, wenn jemand ein Glossar hat, aber dann muss er mit seinem Glossar kommen und sich dem gegenüberstellen und mit dessen Glossar, das der ja mitbringt, mag sein, dass er da eine Leerstelle hat in seinem Glossar und noch gar nichts davon weiß, ja. Aber üblicherweise hat er ja da was und glaubte, dass er auch weiß, wie es geht. Und darüber Dialog zu führen, damit haben wir schon das Geheimnis, das Verständnis entwickelt, weil die Frage, wer weiß, was für unseren Kunden das Richtige ist, ist ja trivial nicht zu beantworten. Für uns nicht, auch nicht als Genossenschaft. Wir haben 40.000 Mitglieder mit sehr, sehr heterogenen Bedürfnissen. Ich habe erlebt, dass Kunden in der unterschiedlichsten Weise für uns zufrieden sind. Was dem einen gefallen hat, war dem anderen zu schnell. Was dem einen zu langsam und zu schwerfällig war, hat den anderen schon überfordert. Wenn wir dessen Wunsch als Gesellschafter, der ja auch noch Mitsprache bei uns hat, dann ist es ja nicht ein Wunsch. Das heißt, der Dialog darüber, wo wir hinwollen, mit Produkten, mit Dienstleistungen, ist kein trivialer, sondern ist schon ein herausfordernder, geschweige denn, wie wir im Unternehmen dann uns einigen, welche Richtung dann der richtige Weg ist, um das Ziel zu erreichen. Auch da gibt es ja diverse unterschiedliche Vorstellungen von Technologie, von Vorgehen, von Einschätzungen. Und da habe ich den Eindruck, wir müssen uns anderen Kommunikationsriten bedienen, wie die, die ich in den Mitte der 90er kennengelernt habe, weil wir halt auch ein wertkonservatives, auch hierarchisch organisiertes Unternehmen war, wo klar war, dass über die Hierarchie auch Entscheidungsprozesse gelaufen sind. Das war wahnsinnig gut geübt. Ein Kollege von mir sagte immer, das ist ein trainierter Muskel. Mhm. Und jetzt habe ich den Eindruck, jetzt werden neue Muskeln benötigt und die zu trainieren, wäre im Prinzip das, was ich mit Transition meine. Ja. Also es gibt praktisch einen Impuls zu sagen, wir sollten netzwerkorientiertes, plattformökonomisches Unternehmen werden. Okay, das ist der Veränderungsimpuls. Ja, aber denn, wenn wir das werden wollen, dann können wir es nicht einfach aussprechen und dann sind wir es, sondern dann gilt es, das zu werden in der Transition, uns dahin zu entwickeln. Und ich glaube, das könnte beschreiben, was wir die letzten 2 Jahre versucht haben, und wo wir jetzt mit dem Digicamp ein relativ lautes Element erlebt haben, das aber nur eins ist im Prinzip der Kette der verschiedenen Kommunikationsformate.
Da können wir in den Shownotes noch verlinken. Du hast eine Session auch gemacht, wo du die verschiedenen Elemente mal dargestellt hast, die Leute dir auch bewerten hast lassen und überall eine kleine Beschreibung dazu. Kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf. Vielleicht bauen wir erstmal die Brücke von dieser Position sozusagen. Also du hast diesen Titel, du hast ja wahrscheinlich nicht gleich am nächsten Tag angefangen, das Digicamp zu planen. Ich hatte im Podcast gehört, ihr wart am Pathfinder Festival, habt euch mit Intrinsify beschäftigt, mit anderen Quellen, wart dann auf WorkX auch, da gibt es einen Podcast mit dem Alper zusammen. Also was war das so die Geschichte der Genese? Wie kam es dazu, dass ihr dann für den Juli gesagt haben, Digicamp ist jetzt eins der Dinge, die wir tun?
Ich würde 2 Genesestränge miteinander verbinden. Das eine war die Begleitung dieses Experiments. Wie begleiten wir kommunikativ das Experiment?
Das
Cross-Solution Center als Experiment war ja praktisch meine Hauptaufgabe. Es ging nicht darum, Change and Transition fürs Haus zu machen, sondern dieses Experiment kommunikativ zu begleiten. Und das war ein Strang, war Kommunikationsformate, um dieses Experiment zu bauen. Das war ein Schwerpunkt.
Und das Barcamp, was Alper in dem Intrinsify-Podcast erwähnt, ist eins, was dort stattgefunden hat?
Nein, okay. Nein, das Barcamp war, da war ich im Außendienst und ich wusste, ich habe Formate immer interessiert verfolgt und dann tauchte plötzlich die UN-Konferenz auf und ich hörte von Barcamps und war neugierig, was das ist. Und die Kollegen aus der Craftship-Community und ein paar Aktive haben dann ein internes Barcamp organisiert. Und ich bin als Teilnehmer dorthin, weil ich unbedingt wissen wollte, was die da machen. Und das war, ich sage das gern, als erweckungsähnliches Momentum Ich habe in meinen Jahren als Weiterbildner schon einige Formate erlebt, aber was ich da an Energie in mir spürte und um mich rum, war anders.
Da warst du als Gast einfach.
Ich als Gast, genau. Ich hätte ja eine Session halten sollen, war dann krank und bin dann einfach nur dort gesessen und habe gestaunt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wann war das ungefähr?
2016, 2016, 17, also ein Jahr vorher. Und dann habe ich im Außendienst meine Kollegen überzeugt, wir machen sowas für Kunden. Und dann gab es 2018, glaube ich, das erste Barcamp mit Kunden. Und das war neu, weil für eine Organisation, die risikoavers versucht, Kommunikation im Griff zu halten, ist jemand, der offen einlädt, Kunden und Kritiker
radikal anders.
Ja. Und das hat aber zu ähnlichen Effekten bei Kunden geführt wie bei mir persönlich. Das war dann schon auch ein Moment, da war ich im Außendienst und das fand ich, hat auch heute noch, es gibt noch Kundenbeziehungen, die dort waren, die das auch für sich als solches wahrnehmen.
Ich,
ja. Dass das ein besonderer Moment war, dass auch eine Szene miteinander plötzlich anders und mit Kollegen anders interagiert. Da waren ungefähr 70 Dativ-Kollegen auf 100 Kunden, so ungefähr Verhältnis. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Und ich weiß noch, Kaffee in der Früh, erstes Gespräch mit Kunden, die mir gleich mal sagten, dass sie mit unserem Dokumentenmanagementsystem völlig unzufrieden sind und halt mal die Gelegenheit nutzen, richtig zu sagen. Und ich stand in meinem Kaffee und dachte mir, na Prostmahlzeit.
Mit Ankündigung.
Na Prostmahlzeit, das kann ja ein wunderbarer Tag werden. Und es wurde aber, die haben das gemacht und der Dialog hat zu einem völlig veränderten Wirkung geführt, weil die Kollegen, die dabei waren, andere Einschätzungen gebracht haben. Und der Ende der bei der DATEV als Kunde ist es so, dass man einen Vorstandsbrief schreibt, wenn man als Genosse sich wirklich ärgert. Und dann sagt er in der Abschlussrunde, er überlegt immer noch, ob er einen Vorstandsbrief schreibt, aber da wird was anders drinstehen. Und da spürte ich, es kann funktionieren. Und das war sicher auch ein Element, das habe ich mitgetragen. Aber wo ich war, das eine war das Core Solution Center kommunikativ zu begleiten. Und das zweite, das war dann schon die Idee, wir haben keine, vielleicht Gott sei Dank, Change Management Kultur im Unternehmen. Es gab niemand, der sich als solches benannt hat. Also in der alten Aufbau- und Ablauforganisation war dieses Thema nicht besetzt. Das habe ich immer bedauert. Ich hätte das irgendwie gern gemacht. Und als ich dann in dieses Cross-Solution-Center kam und ich wusste, es gibt agile Transitionen, es gibt bestimmte Stellen, die auch Organisationsentwicklungsaktivitäten intensiv machen, habe ich zu Jörg Bang gesagt, ich würde die gern miteinander in Vernetzung bringen. Und habe dann die Kultur der Community of Practice für das Thema Change and Transition neu aufgesetzt. Und das war praktisch der zweite Strang. Der eine war, wir begleiten dieses Experiment und der zweite, wir vernetzen diejenigen, die sich als Organisationsentwickler verstehen, in aller Offenheit, was denn wohl Wandel und Übergang jetzt im Genauen bedeutet. Und dann begab es sich, dass mehrere Kollegen bei Mark Poppenborg und Lars Vollmer eine Ausbildung genossen haben. Und dann tauchte plötzlich die Systemtheorie mit Blau und Rot auf. Und das war die Phase, wo Intrinsify das Pathfinder-Konferenz in Berlin erfunden hat. Und der Kollege hat dann so eine Idee gehabt, er bindet 12 Menschen, die spricht er persönlich an. Hättet ihr Interesse, an diese Konferenz zu fahren?
Alle gemeinsam.
Ja. Und das war das zweite Erweckungserlebnis, weil wie hat er die Kollegen ausgesucht? Das war sein Bauchgefühl, wer sind die Richtigen? Und da waren naheliegende Menschen dabei, wo ich es gut verstand, aber es waren auch Menschen dabei, da wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen in der Kombination. Und ich weiß, ich bin nach Berlin gefahren und habe den Kollegen schon am Vorabend genervt. Es gibt eine gewisse Penetranzvorwurf mir gegenüber, ich kann dann auch so eine Idee mit Energie versorgen. Und er hat gesagt, ich möchte, dass er diese Konferenz anguckt, ob sowas für uns denkbar wäre.
Also so als Blueprint.
Und ich habe sie gebeten, ihr 12 nehmt mal teil, nicht nur in der teilnehmenden Rolle, sondern nehmt mal teil, ob sowas in der Übersetzung, noch nicht genau wissend, was kommt, aber schon mit der Erwartung, weil ich das, was von den Vivens von Intrinsify gehört habe, einfach nicht, weil ich es persönlich erlebt habe, aber weil ich bei der Beobachtung dachte, das könnte interessant werden. Und dann ist da etwas passiert. Sie nennen das Multi-Event-Format oder Multi-Format-Event, so rum, ich wechsle es gern, Multi,
Verschiedene Angebote.
Verschiedene Angebote mit der hohen Eigenverantwortung des Teilnehmers.
Ja.
Und was ich zum ersten Mal erlebt habe, war kommunikative Steuerung über Twitter. Mhm. Also, dass wir 12 angefangen haben, die Impulse, die wir mitbekommen haben, uns gegenseitig während der Konferenz, aber dann auch danach uns auszutauschen. Und ich bin, glaube ich, seit 2009 eingemeldet bei Twitter und habe die ersten 7, 8 Jahre nicht so recht verstanden, was ich mit dieser Kommunikationsform eigentlich soll.
Da bist du ja geschmunzelt, weil in dem Podcast sowohl du als auch Alper irgendwie gesagt hast, so Twitter wusste man bisher gar nicht, aber so rund um ein Event ist durchaus interessant.
Und dieses Nachhausefahren aus Berlin und von 10 Menschen in den 3 Stunden Zugfahrt ihre Zitate, die sie bewegt haben, auszutauschen, das hat nochmal einen zweiten Impuls gemacht, dass sowas für uns gut geht. Und in Wirklichkeit, ich tausche das mit Florian Stettler, dem Organisator, gern aus. Wir haben es dann DigiCamp genannt, damit es nicht genauso heißt. Aber eigentlich ist es von der Idee her eine wirklich 1:1 Idee, ja, einer kuratierten, eben nicht Barcamp, nicht Open Space, sondern es ist ein kuratiertes Format. Ich weiß, was für Sessions kommen und kann das den Kollegen auch versprechen. Habe aber dennoch eine Form von Varianz, sowohl in der Art und Weise, wie eine Session gehalten wird, als auch welche Inhalte jemand sich aussucht, sodass jeder Teilnehmer eine deutlich höhere individuelle Auswahlsituation hat. Und das ist jetzt zum dritten Mal, haben wir das so durchgeführt, weil uns Corona im März einen Strich durch die Rechnung gemacht
hat. Also ursprünglich hatte der ja als Takt quasi das Quartal, also Juli war eines, Oktober war eines.
Und das würde ich auch als Takt behalten wollen. Das will ich vor allem deswegen jetzt behalten, weil wir dank oder gezwungenermaßen wir uns jetzt Teleteaching zuwenden müssen, auch die Aufwendungen für so ein Format nochmal anders gucken können. Das heißt, ich muss nicht eine hohe Investitionssumme in den Rahmenbedingungen setzen, sondern kann im Prinzip mich auf den Content konzentrieren. Und dieses Vierteljahr, interessanterweise, unser Core Solution Center hatte die Idee, vierteljährlicher 3 Monats Softwarepakete, die waren erstellt. Und ich hätte noch im Sommer 2018 nicht so recht gewusst, wie Menschen, die vorher noch nie was mit dem Thema zu tun haben, nach 3 Monaten ein fertiges Softwareelement ausliefern, und habe aber gelernt, dass das sehr wohl sehr gut geht. Ja. Und dass die 3 Monate eine Länge oder Kürze haben, die durchaus eine für den Experimentcharakter passende Taktung hat. Und jetzt drüber nachzudenken, auch in der Woche danach, wir haben wieder darauf hinzuarbeiten, dass im Oktober wieder etwas geteilt werden kann, hat eine durchaus, es ist noch hin, man kann auf Zeit und auch Lernentwicklung erreichen, aber es ist nicht so weit weg, dass man nicht sicher ist, ob zu dem Zeitpunkt dann überhaupt das Thema noch relevant ist. Und diese Rhythmik in Veranstaltungen ist das zweite Geheimnis. Wir haben damals, das werde ich in den Podcast, habe ich das ja ausgeführt, ich lade ein, ich habe ein Pull-Prinzip und nicht mehr der Zuständige kommt, sondern der kommen will und sich zu Zuständigen erklärt. Ich kommuniziere über alle Kanäle möglichst breit, um möglichst viel.
Schöne Schlagwort der Überkommunikation.
Konstante Überkommunikation, es verfolgt mich seitdem, und es war Wissen nicht mal von mir, ich habe es nur zitiert von einem Microsoft-Manager, der das in der Führungskonferenz erzählt hat, und so passend, ich fand es so passend, was er sagte. Und das dritte ist der Dialog darüber. Und diese 3 Elemente sind die, die sich jetzt in verschiedenen Varianten immer wieder finden, und wenn der Dialog eine planbare, verlässliche Rhythmik hat, einmal im Monat gibt es ein Treffen der Community of Practice Change and Transition. Jede Woche gibt es seit Corona ein Session-Mittwoch für niederschwelliges Ausprobieren eines ungesteuerten Kommunikationsformats für Kollegen, die das noch nie kannten. Einmal im Quartal gibt es einen großen, lauten Moment, wo wir Kunden beteiligen. Das war sicher auch ein Punkt, dass ich gemerkt habe aus meiner Außendienstzeit, dass wir die externe Referenz für eine dynamische Entwicklung in Zukunft stärker beteiligen müssen. Und dann zu spüren, und das haben wir beim Barcamp gespürt, eine offene Schnittstelle, wer meldet sich da an? Am intensivsten am Co-Creation Camp, das war die Barcamp-Idee für die eigene Transformation mit Trainern und Beratern. Und da hat unser Haus ganz viel Sorge gehabt, wer wird da kommen? Das kann ja jemand missbräuchlich nutzen. Der kann ja da kommen und kann uns schaden wollen. Der kann ja kommen und kann da ganz massiv ungeschützt oder ohne, dass wir es schützen können. Und dann haben wir einen mit den Kollegen aus dem Einkauf und verschiedenen Qualitätsebenen haben wir also ein Reporting-System aufgebaut, dass wir immer gucken, wer sich da anmeldet und erst dann eine Zusage geben, wenn wir das Gefühl haben.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Wikipedia-Geschichte und Jimmy Wales. Jimmy Wales ist am Anfang, als Wikipedia dann groß geworden ist, ziemlich oft gefragt worden, wie man auf so eine verrückte Idee kommen kann, dass ein Enzyklopädie von allen möglichen Leuten geschrieben wird, weil man davon ausgehen könnte, dass da jeder Missinformation, Desinformation, Vandalismus reinpackt. Und er hat immer mit der, ich nenne sie mittlerweile die Steckhaus-Geschichte, geantwortet. Er hat gesagt, wenn ich ein Steckhaus betreibe, dann habe ich dort Stühle, Tische, Messer, sehr scharfe Messer. Na, und natürlich könnte da jemand reingehen und könnte das scharfe Messer verwenden und seinen Nachbarn erstechen. Und wahrscheinlich gibt es irgendwo auf der Welt Steckhäuser, wo mal jemand erstochen wird. Aber das ist kein Grund, einen Käfig, um alle Leute außenrum zu bauen, weil die Anzahl der Fälle, wo eben niemand erstochen wird, so viel größer ist und der Nutzen, der daraus entsteht.
Und ich erzähle die Geschichte deswegen, weil die Kollegen das Format unterstützen wollten und mir helfen wollten. Es war nicht so, dass ich eine Reglementierung erlebt habe, sondern eine echte Sorge. Ja. Christian, wenn du das so machst, das geht nicht gut. Und als wir dann nach einem Dreivierteljahr festgestellt haben, dass wir keinen einzigen, der sich angemeldet hat, nicht zulassen wollten und auf den Veranstaltern selber merkte, da gab es schon jemand, der sich jetzt vielleicht nicht geschickt im Sinne unserer Idee, warum machen wir das, verhält. Aber dann war es erstaunlich, dass das dann von der Wirkung her auch schnell sich relativiert hat. Jemand, das hat sich selbst bereinigt. Und das führte dazu, dass wir uns jetzt eine Digicamp-Schnittstelle für externe Bewerber möglich haben, wo wir keine großen. Sicher gibt es eine Qualität, was verbinden wir damit? Aber jetzt auch nach den Erfahrungen der letzten 3 Tage hat es aus meiner Sicht nur positive Elemente gehabt. Und dass sich zu 3/4 Kunden oder Mitglieder unserer Genossenschaft dort anmelden, fanden wir auch einen interessanten Punkt, und zwar ungesteuert. Nicht, weil wir das wollten oder Proports oder irgendwelche Überlegungen, sondern das hat sich von selber so eingespielt.
Das habt ihr von Anfang an gemacht? Also war schon das Juli Digicamp, war auch schon mit externer Beteiligung. Ja. Oktober war ich ja dann auch das erste Mal dabei, habe es miterlebt.
Ja, genau.
Das war auch so.
Ja. Das war von Anfang an ähnlich. Was jetzt anders ist, ich höre mich in den letzten Tagen sehr häufig sagen, was für mich viel angenehmer ist, sind die Möglichkeiten der Online-Varianz, weil wir dort natürlich auch Limitierungen hatten mit Menge, wie viele Menschen passen in einen Gesamtraum, wie viele Menschen passen in ein Plenum. Und dann war natürlich schon die Frage, wie viele Plätze gebe ich für Nicht-Kollegen, die ja eigentlich davon partizipieren sollten. Und die ersten Digicamps waren auch ausgebucht. Also das heißt, wir hatten dann Wartelisten und dann.
Die waren ja im Stadion
in Fürth.
Wie viele Leute
konnten 500 war das Maximale und damals hat man aber schon ein bisschen Bauchschmerzen, das ging schon im Plenum nicht mehr, das heißt, da gab es schon welche, die so eine Videoübertragung sehen mussten und so ein bisschen an der Seite waren, es war also an der Grenze. Ansonsten ein wunderbares Haus, auch für die verschiedenen Sessions, aber auch da war es so, dass wir den Raumkoordinator war hauptsächlich damit beschäftigt, bei erfolgreichen Sessions zu sagen, hier ist voll.
Ja,
klar, und ich erzeuge damit ein Niederlagengefühl, dass jemand sagt, ich habe meine persönliche Wahl getroffen und jetzt ist die persönliche Wahl aber dadurch zunichte gemacht, dass ich 2 Minuten zu lang beim Kaffee trinken war. So, und wir hatten jetzt Menschen, da waren Sessions mit 150 und niemand hatte jemand sagen müssen, es geht leider nicht, sondern wir hatten natürlich mit 150 eine andere Kommunikationssituation wie mit 10. Aber es war nicht unmöglich. Und insofern bin ich jetzt auch entspannter bezüglich der Teilnahmesituation. In Wirklichkeit weiß ich überhaupt nicht mehr, wie viele Menschen an den Digicamps teilgenommen haben. Ich habe jetzt die ersten Auswertungen gekriegt und die unterscheiden sich zum Teil um 100%, weil wir nicht mehr genau wissen, was zähle ich eigentlich? Wie oft war jemand in einer Videokonferenz? War jemand einmal da? Wie viele Menschen waren da und wie viele waren nicht da? Ich würde mal sagen, zwischen 500 und 700 waren wohl an den ersten Tagen da, ein bisschen abnehmende Tendenz. Aber es ist wirklich eher eine grobe Schätzung als ein sicheres Gefühl der Teilnahme.
Dann schauen wir uns mal ein bisschen an vom Format. Also im Prinzip würde ich sagen, die Kernstruktur habt ihr ja übernommen aus dem letzten Jahr. Also letztes Jahr, man kam an, es gab so kleine Gruppen, in denen man erstmal abgeholt wurde, ne, wo man so mit 20 Leuten oder so gemeinsam im Stadion halt verteilt war. Es gab, wie du gesagt hast, ein vorausgewähltes Programm. Es gab einen Impuls. Im Oktober war Jule auf der Bühne, hat was erzählt und ein Professor, der sehr unterhaltsam die aktuellen Megatrends rübergebracht haben.
Professor Skipicki.
Ja, genau. Profski auf Twitter, genau, im folgen mag. Da werden wir in Shownotes mal das Video verlinken. Ich glaube, von einem der DigiCamps gibt es ein schönes Zusammenfassungsvideo, wo man das so ein bisschen sieht. Und hatte dann die Sessions, teils eben auch, wie jetzt dieses Jahr mit intern, extern. Ich erinnere mich an Markus Reitner zum Beispiel von BMW, der eine Session gemacht hat dort. Und ihr habt dann jetzt im Vorfeld quasi die COPCAT-Treffen verwendet, um sozusagen schon mal zu üben, wie könnte denn das virtuell funktionieren? Oder glaubst du, im Format doch noch?
Ja, was mir jetzt einfällt, was man unbedingt noch erzählen muss, um es zu verstehen, dass das Team, das das DigiCamp vorbereitet, auch ein einladungsbasiertes Freiwilligenteam ist. Mhm. Das heißt, sind nicht meine Mitarbeiter, sondern es sind Mitarbeiter, die sagen, ich möchte Verantwortung übernehmen, dass dieses Camp ein Erfolg wird, und mache das nebenberuflich als Teil meiner Aufgabe, oder es ist ein wirkliches ehrenamtliches Sonderprojekt so. Und das machen wir auch von Anfang an schon so. Das war auch das Konzept, auch ein Element der Vernetzung. Und damit hat natürlich die Community of Practice, Change and Transition etwas mit dem Team zu tun. Die Überlappung dieser Zielgruppen war am Anfang hoch. Mhm. Und das war auch ein Element, dass die Verantwortung darüber jetzt nicht von mir getragen wird, sondern wir haben dann dort auch gemeinschaftlich entschieden. Also auch wer kommt rein, wer kommt nicht rein. Das waren dann partikular selbstorganisierte Gruppen, die dann zu bestimmten Themen die Vorauswahl getroffen haben, weil wir schon immer offen einen Call for Papers oder besser von dir gelernt Participation aufgerufen haben, und dann kamen von intern und für externen Sessions, und die Frage der Limitierung, wie viel können wir zulassen, hat dann dazu geführt, dass jemand sagen muss, was kommt rein und was kommt nicht rein. Und das hat das Team dann gemeinschaftlich entschieden. Und da waren wir am Anfang noch wirklich sehr aufwendig. Ich kann inzwischen sagen, wie viel Effizienzgewinn wir beim dritten Mal haben. Also mit wie viel Zeitaufwand wir jetzt sowas machen können, obwohl die Menschen andere sind. Also es sind nicht die gleichen Kollegen, aber wo wir prozessual gelernt haben, wie machen wir das? Mhm. Welche Tools nutzen wir? Wir nutzen jetzt ein Kanban-Board, ein digitales, und können damit asynchron sehr gut arbeiten und haben andere Formen der Kommunikation, so dass die Sitzungen von 3 Stunden auf 1,5 Stunden reduziert werden. So, und wir waren fix fertig mit der geplanten DigiCamp-Situation für den März. Die war fertig.
Mit Buchungen.
Wir hatten die Sessionplanung, wir hatten die Teilnehmer im Bauch. Und ich weiß noch, als ich dann merkte, das wird auf uns zukommen. Und ich werde diesen Montagmorgen nicht vergessen, wo meine Kollegen mir einen Pandemie-Fragebogen geschickt haben, die sie mich gefragt haben, wer von meinem Team muss in der Zentrale arbeiten, wer kann zu Hause arbeiten. Und da dachte ich, ich war mal im Pandemie-Arbeitskreis, ich weiß, was es heißt, wenn ich diesen Fragebogen kriege, wo wir dann stehen. Und dann war mir klar, dass die WHO jetzt kurz davor ist, etwas auszurufen, was sicher nicht zu einem 500-Mann-Event in Fürth passt. Das war dann hart. Ich weiß, diese Sitzung, und dann war mal wild entschlossen, so aus der Not raus, und da sind wir dann auch intensiv in Kontakt gekommen. Wir erfinden jetzt schnell ein digitales Camp.
Ja.
Wir sagen es nicht ab, sondern wir machen schnell
für den März-Termin schon.
Heute würde ich sagen, es war gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil dass wir technisch dazu in der Lage waren, haben wir dann im März erlebt. Aber ob das sich schon gut angefühlt hätte und wie viel Kompromisse und wie viel Bauchlandungen wir da gemacht hätten, weiß ich nicht. Wir haben dann alle Referenten gefragt und hätten am Schluss sogar 40 Referenten gehabt, die sagen, sie sind online dabei. Und das haben wir dann aber, als dann wirklich die Homeoffice-Zwangsbestückung Mitte März kam, haben dann unsere Technikkollegen gebeten, vor dem Hintergrund der etwas unkalkulierten Situation, was passiert, wenn jetzt plötzlich 6.000 von uns über ihre Homeoffice-Schnittstellen mit den zentralen Einheiten kommunizieren, dass sie dann nicht noch eine zusätzliche Veranstaltung machen. So, und das hat dann dazu geführt, dass dieses Team nochmal so eine richtige Schleife gemacht hat, und wir, und da haben wir uns jetzt intensiv kennengelernt, dann die Zeit genutzt haben, einfach zu üben.
War euch bei der Absage schon klar, dass es im Juli dann digital, das war gleich mit entschieden quasi?
Also ich hatte dann den Eindruck, nachdem ich langsam das mit Flatten the Curve verstanden habe, dass das ja nicht mehr weggeht und dass das im Prinzip jetzt sicher nicht für Wochen, sondern mindestens für Monate, sondern eher für das nächste Jahr geht, eine unnormale Situation. Und dann war irgendwie plötzlich klar, das waren schon harte 2 Wochen, muss ich zugeben, weil wir hatten ja einen wunderbaren Kanon. an jetzt mit der Organisation erarbeiteten, das Commitment war da, es gab das Ja, wir machen diese Digicamps, wir machen diese Veranstaltungen. Es gab ein Open Space Barcamp, das mir sehr am Herzen liegt als echte Transformation mit daraus folgenden Experimenten für den März. Das war terminiert, da waren 100 Menschen, die Ja gesagt haben und das war plötzlich innerhalb von 2 Wochen saß ich zu Hause vor meinem blöden Computer und dachte so, das war's jetzt dann mit dem Jahr 2020. Das fühlte sich komisch an und dann haben wir uns letztlich, und das ist ja erstaunlich, einer meiner Kollegen aus dem Workstream Enablement, Michael Schmidt, mit dem ich interessanterweise vor 8 Jahren bereits Führungsseminare gegeben habe zum Thema agile Führung. Heute würde ich sagen, da wusste ich noch eigentlich nicht genau, was es ist, aber wir haben damals 2 Tage mit den Führungskräften eines Bereichs so Seminare gemacht. Und der Michael Schmidt ist irgendwie zu Hause gegessen und hat gesagt, ihm fehlt jetzt was. Und er findet jetzt um 16 Uhr eine Online-After-Hour, wo man sich trifft. Einfach so. In der ersten Woche gleich. Jeden Tag 16 Uhr. Und es trafen sich ein Kreis derer, die das halt mitbekommen haben, so mal 20, mal 30, mal 40. Und dann entstand irgendwann die Idee, wir sollten solche Online-Formate, also das Session 45-Minuten-Format üben. Und dann sind wir darauf gekommen, immer mittwochs machen wir das Format zum Session üben. Und das hat dann allen so ein Gefühl gegeben, was geht nicht, wie geht das Tooling,
also
was
eine funktioniert, als eine Kernkomponente. Von so einem Camp quasi. Ne?
Und da würde ich heute sagen, das war ein großer Erfahrungspunkt dazu, üben und den Erfahrungsraum digitaler Kommunikationsräume anders zu erleben. Und auch das Holpern und das Stolpern und was funktioniert und was geht nicht im Chat. Und das jede Woche zu machen. Und der Kreis blieb jetzt nicht. Es waren mal 100, die es ausgeguckt haben, was ist das? Und dann sind es wieder 20 und 30 geworden.
Und sowohl toolseitig fand ich, als auch formatseitig, ne, dass man so ein bisschen lernt, was sind denn so Formate, die physisch funktionieren, virtuell nicht ganz so gut oder virtuell auch. Oder was geht, wie du sagst, virtuell, was physisch gar nicht geht. Jemand zuschalten, der von ganz woanders kommt, genau. Beispielsweise.
Ne? Ja, und auch das mit dir zu spielen, Simon, als Externen. Ich erinnere mich oft, dass man mittwochs, wo man wieder einen Vorwurf kam, du hättest mir sagen müssen, dass der Simon Dückert gar nicht aus der Firma ist. Ich kannte ihn nicht und dann hätte ich ja gar nicht sagen dürfen. Und so das miteinander üben. Da gab es allerdings auch eine Frustrationskomponente, weil wir in diesem Üben natürlich auch diverse wunderbare Kollaborationstool kennenlernen durften und dann irgendwann schnell gemerkt haben, dass wir die zwar kennenlernen dürfen, aber nicht systematisch gut einsetzen können, wegen technischer Fragestellungen, Datenschutzfragestellungen, Mitbestimmungsfragestellungen, wo wir einfach merken, da sind wir natürlich mit unserer Datenschutzsituation auch mal besonderen Vorsicht zugeneigt, zu Recht, was aber natürlich dann so ein bisschen Spaßbremse und für viele dann auch, Mensch, aber es ginge doch und es wäre so ein Mural, wäre so toll und ich könnte hier das nehmen und ich nehme dann hier an Rimo basierten tollen Camps teil und denke mir, ach, sowas würden wir gerne auch tun.
Aber es sollte ja kein Grund sein, es dann nicht zu machen. Ne?
Also, ja, und jetzt ist es eine Woche vorbei oder und wir haben dann eine Infrastruktur toolmäßig zusammengestellt, die einfach gut funktioniert hat. Und heute würde ich sagen, das ging auch. Und das Feedback der Teilnehmer ist jetzt nicht so, dass der Mangel, den wir aufgrund bestimmter Beschränkungen hatten, dass der jetzt als elementar beschränkend erlebt wurde, nach dem Motto, ja, es hätte keinen Sinn gemacht mit dem Punkt. Und das, was wir jetzt haben, sind auch Tools, die gut funktionieren. Das ist eine Videokonferenztechnologie BlueJeans, die wir schon vor der Krise als die Konferenztool haben, wo wir auch externe beteiligen können,
die gesetzt war.
Mit Teilnehmer beschränkt bis 200, mit Video- und Bildkommunikation und darüber hinaus ein Broadcasting-Tool, das wir dann für den Anfangsmoment das benutzt
Blue
haben,
BlueJeans-Events, genau. Was viele kennen, Teams ist wie bei Teams und Teams, also Teams Live-Meetings versus Teams-Besprechungen. Ne? Das eine ist eher ein Livestream-Tool mit Zeitversatz und man kann nur chatten, in Anführungszeichen nur chatten miteinander, das andere ist synchrone Videokommunikation.
So, und dann haben unsere Kollegen aus der Veranstaltungsplanung schon vor vielen Jahren so eine App genannt, in Wirklichkeit ist ein Cloud-Tool, wo man so Informationen zur Veranstaltung, Agenda, Informationen über die Smartphone in der Regel sehr gut vermitteln kann und das war dann das zweite Element für die Orientierung. Was habe ich für Formate, was habe ich für Angebote, wie ist das Schedule, kein Line-Upper, nennt sich die Software genau. Das war das zweite Element, das gut und stabil
funktioniert. Das fand ich auch schön, weil man konnte sich quasi dort ja nicht anmelden, man hatte ein Passwort dazu, konnte rein und konnte aber auf dem Smartphone dann direkt Herzen neben die Sessions machen, die einen interessieren, hatte immer so eine Favoritenliste und bei den Events direkt den Link dann zum BlueJeans-Meeting, ne, wo man dann schnell abspringen konnte.
Das hatten wir auch bei den anderen Präsenz-Digicamps, ja. Da war das schon ein Element der Orientierung auch für die Präsenz. Also wir haben keine Papierunterlagen mehr ausgeteilt, das fanden wir auch zum Digicamp nicht so passend. Und jetzt hat es sich gut eingefügt. Und das dritte Element, das war eben aufgrund der Frage, was können wir als kollaboratives Tool tun, haben wir uns auf unsere Dativ Community fokussiert. Das ist ein Community-Tool, mit dem wir schon viele Jahrzehnte aus Newsgroups kommend mit Kunden in der Dialogsituation sind. Hauptsächlich eine Service-Community, die aber jetzt an den Rändern auch thematisch so ein bisschen
zu Produkten von euch, ne?
Zu Produkten, also zur Fragestellung rund um die Bedrucktnutzung, Service unterstützend sozusagen. Und jetzt haben wir das aber bei Veranstaltungen auch stärker benutzt, auch bei Corona-Fragenstellungen schon. Und da haben wir jetzt einen festen Veranstaltungsbereich und haben dort Vorstellungsrunden, ein Helpdesk für Technikfragen jetzt dort eingerichtet und laden jetzt auch die Sessiongeber ein, dort Nachberichterstattung zu machen. Dort können alle Teilnehmer, aber auch Google lesen, was wir tun.
Ja.
Und das haben wir bei jedem Digicamp bislang versucht. Das hat aber eher verhalten gegriffen.
Weil man halt in dem physischen Camp eher nicht am Rechner sitzt und jetzt waren aber halt alle vor ihren Endgeräten quasi gesessen. Ne?
Und das hat mich sehr gefreut. Ich habe bestimmt 100 Kollegen für die Community gewonnen. Und das ist ein Element, das bringe ich aus meiner Außendienstzeit mit. In dieser Community ist mehr der richtige Markt, wie wir sonst intern kommunikativ nicht spüren.
Ja.
Wer wissen will, wie Kunden unsere Produkte wahrnehmen, dem empfehle ich ein bisschen Lektüre in der Community, da relativiert sich dann manches interne Problem, was wir gern so, insofern finde ich es schön und nicht jeder Kollege hat da Grund reinzugehen, weil es nicht zu seinen Aufgaben gehört.
Aber ich glaube, es waren zum Camp, es waren ja so, sagen wir mal, so Service-Inhalte wie die FAQ oder eine Übersicht, welche Tools verwendet waren, das kommt gut an oder man konnte auch viele Fragen, die aufkommen, direkt mit dem Link darauf beantworten. Und auch die Vorstellungsrunde lief dort in dem Thread und im Nachgang auch die Session-Dokumentation bei manchen Sessions. Ne? Also das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Also zumindest stärker, wie es bei den bisherigen. Wir hatten eigentlich kein gutes Commitment. Da habe ich bei deinen Camps deutlich mehr, ich nenne es mal Disziplin, erlebt, wie wird wo dokumentiert. Also eine höhere Einlassen auf ein Wiki, wo es funktioniert oder wo man vergleichbar in einem Google Doc was dokumentiert. Das hatten wir nicht. Und insofern ist die Dokumentation auch niederschwelliger gewesen. Viele haben einfach nicht dokumentiert. Und die Flipcharts, die entstanden sind, hat niemand mehr anschließend gesehen. Das ist meine Hypothese.
Wir haben jetzt Barcamps irgendwie seit 2004 oder so, glaube ich, also 16 Jahre. Und seitdem gibt es, glaube ich, auch diesen Streit, was die Dokumentation angeht. Nach wie vor mit den Polen. Die einen, die sagen eher so wie eine Geschäftskonferenz, ich will so eine Art Proceedings, also so ein Band, wo alles drinsteht, was erzählt worden ist. Und der andere Pol, der sagt, sobald ich auch nur einen Tweet schreibe, bin ich in der Session nicht mehr so konzentriert. Und ich glaube, da muss einfach jede Community muss so ihren richtigen Weg da finden.
Ja, und das passt auch wunderbar. Du hast vorher beschrieben, wir haben Sachen beibehalten, die Netzwerkgruppen. Wir haben bei den bisherigen Digicamps schon begrüßt und haben in Netzwerkgruppen so kleine Vorstellungsrunden gemacht, weil ein Element des kollektiven Vorstellens im Barcamp für mich schon etwas war, was ich glaube für eine Kommunikationskultur auf so einer Veranstaltung ein sehr relevantes Element.
Die typische Vorstellungsrunde, die man aber halt mit 500 Leuten eh nicht mehr so machen so kann. Ne?
Und dann haben wir das an 20 Stellen in Fürther Ronhof gemacht. Auch da schon mit unterschiedlicher Resonanz. Und dann war uns überlegen, das ist uns online noch wichtiger und haben eigentlich da auch relativ viel Wert gelegt. Das ist dann auch fast dramaturgisch ein bisschen knapp geworden, weil für 36 Gruppen hatten wir dann kaum noch Moderatoren. Das wurde dann ein bisschen eng, aber das hat alles geklappt. Und heute lese ich im Feedbackbogen, dass es für den einen Teilnehmer viel zu viel Netzwerkgedöns gab. Also das sind das. Ja. Und der andere Teilnehmer hat vermisst, dass zu wenig Netzwerkmöglichkeiten da war. Und ich glaube, in dem Bandbreite bewegt sich das. Insofern treat them as adult, möglichst viel Freiheit lassen, dass der Einzelne kriegt, was er braucht. Allerdings ein Gedenk mit dem Punkt, ich mag schon, dass mancher Kollege auch mal was ausprobiert,
dass man aus einer Komfortzone ein bisschen
kennt, weil die Beurteilung etwas, was man gar nicht kannte, ist immer leichter, wenn man es zumindest sich einmal dem ausgesetzt hat, was ist denn, wenn ich es real spüre. Und dieses Werben darum, das ist sicher auch ein Element, das jetzt in den 2 Jahren, Christian, es kommen ja immer die gleichen, du hast ja immer die gleichen, das sind doch die Altbekannten, die anderen Kollegen kommen dir doch gar nicht. Das ist auch dazu führt, dass man darüber einlädt, dass jemand sich einfach mal drauf einlässt und dann vielleicht nicht in die Netzwerkgruppe muss, weil er sagt, das ist nicht mein Ding, ja, genau. Aber zumindest in einer Online-Variante. Und da haben jetzt auch Kollegen die Möglichkeit genutzt, nur sehr, sehr gezielt zu kommen, was natürlich online für alle Seiten viel leichter ist, wie in einer Präsenz, wo ich dann für einen Tag eine Pauschale für einen Teilnehmer habe, ob der den ganzen Tag da ist oder nicht. Ist natürlich online, wenn jemand zu einer Session kommt, wo es heiß für ihn ist, ganz egal, ob er nur für die Session kommt. Ich freue mich dann über den, der nur für die Session kommt. Und das für ein internes Weiterbildungsformat, so ist es ja gedacht, eigentlich eine wesentlich bessere Voraussetzung, wie dass ich jemand abverlange, den ganzen Tag teilzunehmen, obwohl er schon vorher weiß, von den Sessions sind vielleicht gar nicht alle relevant oder ich glaube zumindest nicht, dass sie relevant sind.
Jetzt würde ich gerne noch auf so 2, 3 Besonderheiten bei eurer Veranstaltung eingehen. Es war jetzt ein, wenn man auf den Kalender schaut, ein 3-tägiges Event. Ich hatte irgendwann getwittert mal den Link zu der Seite, DATEV DigiCamp, 15. bis 17. Juli. Da kam gleich irgendwie eine Antwort, so was, 3 Tage? Aber es war ja sozusagen 3x1 Tag. Also es war lief ja wie so eine, sagen wir in Anführungszeichen, Wiederholungsschleife. Wir sind 3x den gleichen Ablauf durchgegangen, zum Teil mit gleichen Sessions, zum Teil mit anderen Sessions. Was war der Grund, das so zu designen? Man könnte ja auch sagen, im Internet ist genug Platz, man könnte mit einmal 1200 Leute bedienen. Wie kam da auf die Staffelung?
Also ich glaube schon, es kommt aus der Historie einer Präsenzveranstaltung, wo die limitierenden Faktor maximale Teilnehmer pro Tag waren. Mhm. Ich hätte mir von Anfang an gern ein Event mit 1500 Menschen gewünscht. Kann dir gar nicht genau sagen, warum, aber das war so meine Vorstellung. Viele.
Vierstellig.
Und auch, ja, und auch den Impuls an vielen Stellen setzen, damit der Impuls in der Organisation getragen wird. Mhm. Diese Veranstaltungen sind Mittel zum Zweck und der Zweck ist, dass Themen eine Aufmerksamkeit kriegen, die sie sonst nicht hätten. Und wenn ich ihn für 10 Leute eine Aufmerksamkeit schaffe, dann ist es was anderes wie mit 100 und mir erschienen irgendwie 1500. Und dann habe ich festgestellt, in Nürnberg gibt es aber zu vertretbaren Aufwand eigentlich keine Möglichkeit, weil ab 1000 Leute fehlt dir die Architektur. Ja. Du kannst zwar in die Fläche, Fläche gehen mit mehreren 1000, aber da hast halt Fläche. Da habe ich keinen Raum, um mit 30 Sessions parallel Lernszenarien zu bauen. Also habe ich lernen müssen, mach lieber 2x500. Mhm. Das ist für die Logistik viel besser. Und so haben wir uns in den Ronhof ein bisschen verliebt, weil der wirklich von der Dramaturgie wunderbar gepasst hat. So, und aus der 500er Denke kommend, haben wir dann für das Jahr 2020 2-tägige Events geplant. Und zwar 2 1-tägige Events für jeweils 500 Menschen, sodass wir 1000 Kollegen im Quartal einladen können zu so einem Format. Das war im Prinzip die Planung für das Jahr 2020. So, und dann begab sich's mit der Frage der Einladerei. Wie gehen wir damit um, wenn wir mehr Menschen haben, die sich dafür interessieren, als wir Teilnehmerplätze haben? Ja, dann kriegen die, die eine Absage bekommen, haben eine Zusage fürs nächste Mal.
Ein Quartal später.
Mhm. So, und wenn du das machst und dann praktisch so viele Absagen schicken musst, dass die zweite Veranstaltung schon voll ist, dann brauchst du für ein zweites Format gar nicht mehr bewerben, weil ja dann alle Plätze schon belegt sind. Und du dann alle nur verärgerst, weil du, wenn du jetzt für ein Format neugierig machst mit spannenden Themen, wo niemand mehr kommen darf, weil alle schon eine Zusagegarantie haben. So, und dann haben wir allen denen, die im Jahr 19 eine Absage bekommen haben, die Zusage gegeben, ihr kriegt im Jahr 2020 sicher einen Platz. Und so war das DigiCamp im März praktisch ausgebucht. Mhm. So, und wir haben dann gefragt, wer will, und dann sind auch nicht alle gekommen und es war ein wunderbares Moment. Ich sagte ja, wir waren fertig im März. Und mit der Absage im März haben wir in der Absage natürlich allen versprochen, die jetzt einen Platz hatten. Ihr behaltet auch einen Platz. Und dann war irgendwann, haben wir uns letztlich fiktiv, auch auf Wunsch mit den Kollegen aus der Technik für Bandbreiten, wir haben uns dann auf die 500-600 pro Kopf am Tag eingelassen, nach dem Motto, da haben wir jetzt Erfahrungen, auch mit den IT-Systemen, auch wenn da viel mehr reinpassen, du musst da ja auch einen Teiler haben, du musst ja dann auch viele Sessions parallel haben, wenn du 1200 Menschen einlädst und die in Kommunikationssituationen bringst, dann ist der Teiler ja auch vieler, also brauche ich viele Sessions. So war
schien uns viel mehr über einen VPN-Knoten.
Schien uns 500, 600 vernünftig und dann war irgendwann die Situation, ach Mist, wir können wieder niemand einladen, weil wenn wir die vom März jetzt einfach, und dann ist der dritte Tag entstanden.
Ja.
Und mit der, so wie du es richtig beschrieben hast, aber der Idee, wir versuchen das Event so zu machen und ich weiß, wir haben da auch mal drüber diskutiert in irgendeiner Session, wo du sagtest, warum eigentlich ein Tag? Es wäre doch, oder du warst der Verfechter des Tages, während ich sagte, man könnte doch auch wunderbar 2-Stunden-Sessions über mehrere Wochen machen. Und dann haben wir uns an dem Tag festgehalten und ich habe 2, 3 Feedbacks gelesen, wie man sagt, es ist euch gelungen, dass ich den ganzen Tag dran beiblieb.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon ein Moment des Events, dass ich mir in meinem Tagesablauf fest vornehme, dieser Tag hat einen außerordentlichen Momentum des Lernens und darauf fokussiere ich mich auch. Und ich glaube, dass das an einem Tag besser gelingt wie in einer 2-Stunden-Einheit. So, insofern war unser bisheriger Punkt oder mindestens das, was wir letzte Woche besprochen haben, 2 Tage sollten reichen, weil wir jetzt mit der Limitierung nach oben eigentlich eher spielen. Ich habe das Gefühl, das Format verträgt auch noch mehr Teilnehmer, sodass wir jetzt, wir haben ja 8.000, die wir einladen und die Öffentlichkeit, also von daher haben wir viele, die Hoffnung, dass wir da jetzt auch neue gewinnen. Das ist natürlich auch die Idee, dass wir andere dafür neugierig machen, um es mal auszuprobieren.
Hast du bei der, wenn wir über die sozusagen das die Zusammenstellung der Technik gesprochen, irgendwie Themen, wo du sagst, das würdest du auf jeden Fall anderen empfehlen, es auch so zu machen oder nächstes Mal, das würdest du auf jeden Fall anders machen?
Ist gar keine Geschichte. Wir haben als Dativ mehrere Kommunikationsformate jetzt online probiert und einer unserer Kunden hat dann dringend gebeten, dass wir einen Technikcheck vorher anbieten sollten als Ausprobier.
Mhm.
Und wir haben dann am Montag vor dem Mittwoch alle eingeladen und da waren dann sogar über 200 da. Das hat uns überrascht. Auch viele Kollegen, die, wo wir eigentlich dachten, sie haben in den letzten Monaten diese verschiedenen Tools durchaus schon erlebt, also dass es nicht neu war. Aber das war, glaube ich, für beide Seiten ein ganz wichtiges Element, das technisch auszuprobieren. Für uns auch ein Studio, wir haben ein neues Online-Studio, wo für die Kollegen auch viel im Zusammenstellen neu war. Und so für uns jetzt dieses Zusammenspiel der verschiedenen Tools zu machen. Und da haben wir praktisch innerhalb von 2 Stunden den Tag durchgespielt mit den verschiedenen Tools und ihrer Einsatzvariante. Und das hat, glaube ich, allen Beteiligten Sicherheit gebeten, das gegeben. Das würde ich auf jeden Fall wieder so machen. Und ich spüre, dass ein vernünftiges Gestalten mit Tools, auch wenn man sie jetzt nicht lustvoll so ausgewählt hat, dass das auch geht. Also selbst wenn man vorher weiß, es fehlt jetzt das interaktive Vernetzungselement und es fehlt dieses Thema, dass es trotzdem geht und wir kriegen jetzt sicher Impulse, das Vernetzen der Zufallskontakt, da müssen wir mehr Aufwand dafür treiben, im Sinne von Aufmerksamkeit dafür legen, es besser gestalten und am letzten Tag hat es dann geklappt, da war im Chat der Hinweis, wir treffen uns auf der Sonnenterrasse und der letzte Abschluss gab es ein Bierchen und da waren schon viele da. Wenn wir das konsequenter üben und das auch im Zusammenspiel der Akteure besser machen, dann glaube ich, geht da auch noch mit dem Tools, die wir haben.
Ich glaube, das ist auch so das Hauptforschungsfeld, was es jetzt eigentlich noch gibt bei diesen Veranstaltungen, wie man das gut gestalten kann. Ne? Ich habe das mal in einem Blog die Infraräume eines Barcamps genannt, also so diese Zwischenräume. Ne? Ich glaube, so dieses Plenum, das Große, das ist gut beherrscht, mit Tools wie jetzt den Blue Jeans Events. Und die Räume der Sessions sind gut beherrscht, aber gerade dieses Zufällige, ich gehe aus einer Session raus, ich quatsch mit jemandem noch, mal landet am Kaffeeautomat, da kommt jemand dazu, dann sieht man da hinten jemand, der ruft einen her. Na, das ist was in diesen Videokonferenzen finde ich, die halt so für sich wieder ein Silo sind, wo ich von außen nicht sehe, wer ist da drin. Dann komme ich rein, dann lande ich in einem bestehenden Gespräch. Das ist noch zu weit von der realen Situation irgendwie weg. Ne?
Ja, und da ist es mir aber auch ein Anliegen, jetzt heute auch in dem Podcast zu sagen, wie sensationell ich das fand, wie die Kollegen das gespielt haben. Und zwar sensationell schon in dem Call for Participation, was für Sessions wir angeboten kriegen. Weil wir leben ja davon, dass wir die Kollegen aufrufen, bringt Sessions. Und was wir für ein Line-Up hatten, war von Anfang an so, dass ich dachte, toll, und wie sie es umgesetzt haben. Jetzt auch, wie sie die Session gestaltet haben. Ich war jetzt nicht in allen, aber ich habe wirklich überwiegend Situationen erlebt, wo ich dachte, Mensch, klasse. Und das ist für mich das große Geheimnis, dass das auch nicht nur irgendwie gemacht wird, sondern auch mit einer Leidenschaft fürs Thema, für das Momentum, für 45 Minuten Einheiten. Was mache ich da? Was geht nicht? Und in den 2 Jahren wird immer wieder gefragt, Christian, was kommt denn da jetzt raus? Das Gequatsche, das ist doch keine Arbeit. Was ist denn das Ergebnis von diesem Dialog? Und ich habe Mark Poppenborg zitiert mit aufgeklärten Entscheidungen. Jetzt sage ich, reflektiert die Entscheidung dazu, dass der Einzelne anschließend eine reflektierte Entscheidung trifft. Das ist das, was ich mir von diesen Formaten verspreche. Mhm. Und das mag natürlich beim einen heißen, ein konkretes To-Do im Kopf, jetzt mache ich das. Beim anderen ist es vielleicht nur eine Reflexion, eine Irritation. Kann ich eigentlich so weitermachen wie bisher, wenn ich das gehört habe und ernst nehme? Und dass ich heute jemand einen Mailverlauf kriege, wo jemand sagt, ich möchte jetzt Dativ-Botschafter werden. Mich hat dieses Twittern mit Hashtag Dativ-Lernen so bewegt. Was muss ich tun, um Dativ-Botschafter werden? Wir haben so ein Influencer-Programm, ein Projekt, und da schreibt jemand, ich möchte das jetzt werden, dann ist es für mich eine der reflektierten Entscheidungen. Das, und ich hoffe und gehe davon aus und habe auch den Eindruck, dass viele Kollegen mehr oder weniger großdimensional für sich beschließen, ich mache was aus dem Gehörten, Erlebten, Beobachteten. Und natürlich, du warst dabei, nagt's in mir, wenn Gerhard Wohland sagt, was ihr da macht, sind so lang Kaffeekränzchen, solange dort nicht echte Probleme diskutiert werden. Und ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, und da kommt dann auch die Transition mit rein, dass es nicht geht, dass ich einer Organisation sage, so, bis gestern haben wir Probleme gelöst, indem hierarchische Menschen, die Veränderungsmacht haben, wussten, was das Richtige ist und das dann umgesetzt haben oder ließen. Und dann sage ich, und ab morgen machen wir dann selbstorganisiert mit End-to-End-Verantwortung und jeder Einzelne setzt um.
Der Tanker, den man bei voller Fahrt ins Schnellboot umbauen will, ne? Das geht nicht.
Und ich glaube, dass wir die letzten 2 Jahre durchaus das ein oder andere Dialogformat haben, das eher den Charakter eines Kaffeekränzchens hatte im Sinne von, ich lerne, wie kann ich im Dialog mit Kollegen an Problemen arbeiten. Und das lerne ich nicht mit dem größten existenziellen Problem, sondern ich lerne das mit Sachen, die vielleicht eher niederschwellig, weniger risikoaffin, weniger Gesichtsverlust betrachtet, geschützter sind. Ja. Und er hat aber natürlich recht, dass wenn es dabei bleibt, dann ist es ein schöner, angenehmer, feschi, vielleicht auch gut, aber es ist nicht das, was ich der Organisationsentwicklung als Plattform organisationalen Lernens, so nenne ich diese Sachen gern, verstehen will. Und wir haben jetzt im letzten Frühjahr, jetzt mit Corona verschoben in den Juni, ein Open Space Dativ gemacht, wo wir aufgerufen haben, ein Problem zu lösen und die Kollegen im Open Space eingeladen haben, benennt das, was ihr glaubt, was das Problem löst. Und mit der Idee anschließend 3 Monate, wir orientieren uns ein bisschen an das, was Nils Pfleging Open Space Beta macht, ohne jetzt als Beta-Organisation zu werden, sondern unsere eigene Vorstellung einer Organisation vorzunehmen und jetzt dran zu arbeiten. Und auf dem Digicamp hast du 2 oder 3 Experimente erlebt, die jetzt da schon leben. Die sind am 19.06. geboren worden als Experiment und haben jetzt schon Sessions erlebt, wo Kollegen an den Themen weiterarbeiten. Und das ist nicht mehr Kaffeekränzchen. Das ist relevant. Und wenn das weitergespielt wird mit der Ziellinie im Oktober im Digicamp, sagen wir, was in den 3 Monaten passiert ist. Und entweder sagen wir, das war eine Einschätzung im 19. Juni, die hat sich nicht bewahrheitet. Wir haben da dran experimentiert und stellen fest, Transformation ja, aber nicht in die Richtung, wie war Gerhard. Transformation der Transformation willen, das kann es doch nicht sein. Ihr müsst doch wissen, schnell, in welche Richtung schnell. Ist es die richtige Richtung, daran kann man es festmachen und uns dann im Zweifel korrigieren oder zu sagen, ja, alle mehr von demselben würde uns helfen, uns weiter zu transformieren. Das ist zumindest etwas, und jetzt glaube ich, das hätten wir vor 2 Jahren ohne diese an Kaffeekränzchen erinnernden Austauschformate und das Üben derer nicht gekonnt, weil du nicht von 0 auf 100 sowas kannst.
Man würde sich jetzt eigentlich leicht tun, es gibt diesen Open Space Agility Ansatz von dem Daniel Messick, der quasi in einem Quartalstakt Open Spaces macht und eigentlich das habt ihr im Prinzip schon. Der hat so zwei kleine Elemente noch drin. Der hat diesen Sponsor, der die Macht hat, das zu ermöglichen. Das habt ihr auch. Und der hat ein Element, das nennt sich Proceedings. Und Proceedings ist quasi ein Dokument, was nach der Veranstaltung rauskommt, wo die Leute, die eine Session gemacht haben, reinbringen, womit sie jetzt in den nächsten 3 Monaten bis zum nächsten Open Space experimentieren wollen und sogar auch noch Aufforderungen reinschreiben können, wenn sie sagen, wir wollen da eigentlich was machen, aber dazu müsste uns jemand Barrieren aus dem Weg räumen und damit kriegt man so eine Art Zielsetzung für den nächsten Durchlauf bis zur nächsten Veranstaltung.
Also du hast ja beschrieben, dass ihr in der Community unsere Erfahrung veröffentlicht habt und das Interessante, das ist mir auch erst gestern beim Fertigschreiben dann aufgefallen, wir haben diese Session begonnen in einer Copcat. Also, und das empfehle ich auch allen Kollegen, wenn ihr so eine Session machen wollt, probiert die mal unter realen Bedingungen aus. Und das ist ja mein Expertenkreis, Copcat, und wie gehen die damit um? Dann hatten wir ein Leadership Festival, wo Führungskräfte gezielt eingeladen waren in der Woche vorher. Da haben wir Dativ Learned auch so als Klammerbegriff drüber gesetzt, aber es war Zielgruppe wirklich Führungskräfte. Und jetzt zweimal DigiCamp mit externen Teilnehmern. Und wir haben immer gefragt, wie relevant haltet ihr dieses Format für die unternehmensweite Transformation? Und erstaunlicherweise, es gab auch die Kategorie 0, ich kenne das Format gar nicht, trotz der Kurzerklärung ist es ja vielleicht vermessen, dann gleich eine Einschätzung abzugeben. Und da haben auch manche die Karte gezogen, aber Open Space Dativ mit den Experimenten und dem danach Arbeiten hat in allen Zielgruppen am höchsten die Relevanz gekriegt. Ich, ja. Und das fand ich schon ein Signal, weil dieser Vorwurf, es kommt nichts raus, ist natürlich da leichter zu entkräften, weil der Beleg ist, ich habe 8 Experimente und die Proceeding gibt's. Es gibt einen SharePoint und es gibt auch schon welche, wo ich so froh bin, was da schon passiert. Also wo die Kollegen jetzt die 4 Wochen und ich weiß, was in 4 Wochen Dativ passieren kann. Und dann bin ich schon ein bisschen erstaunt, was in den 4 Wochen passiert ist. Das ist nicht die Rhythmik, die wir normal kennen. Und das beschreiben die Kollegen auch. Es kann natürlich jetzt der erste Moment sein, dass irgendwann nutzt sich sowas ab. Ich nehme auch an, dass die Ermüdungseffekte irgendwann eintreten. Aber für das momentane Moment, aber um meine Begeisterung zu bremsen, es waren auch nur 100 der 8000 Kollegen, die an der Open Space mitgemacht haben. Und du wirst bei Zufallskontakten in einem Dativ-Moment sicher Menschen fragen, wovon redet der? Was soll das sein? Also, dass da kein falscher Eindruck entsteht, das ist jetzt sicher ein Element des Lernraums. Wie hat Gerhard Wohland mehrfach dazu gesagt, das ist ein Lernraum, in dem man lernt. Und ich hoffe, dass wir den weiter gestalten können und bin guter Dinge. Zumindest war die Energie der über 1000 Tweets, da waren schon ein paar dabei, die hatten es in sich.
Ein paar knackige dabei, ja. Archiv werden wir auch verlinken.
Es war nicht nur Happy News im Sinne von, sondern durchaus auch Berührung. Von daher ist das ein Element, wo ich glaube, Plattformen organisationalen Lernens kriegen jetzt eine Gestalt, auch für meine Kollegen in der Hoffnung, dass sie sagen, naja, vielleicht ist das dann auch meine Plattform im ganzheitlichen Sinn.
Genau, damit biegen wir auf die Zielgerade ein. Oktober haben wir schon gesagt, ist das nächste Camp, falls sich jemand da interessieren sollte, was ist der Ort, außer dir auf Twitter zu folgen.
Dativ.de/digicamp ist die Landingpage, die sich irgendwann auch weiterentwickelt und dann auch dort die Anmeldesituation hat. Gern auch für die aus der Transformationen-Szene kommen, das Co-Creation Camp, wo wir so ein bisschen, wie wir das heute tun, auch eine Reflexion über diesen Prozess machen, also wo ein Open Space im Sinne von was ist in der Transformation passiert, letztes Jahr begonnen, dieses Jahr im 24. Oktober weitergeführt wird, da ein Samstag auch nur zu erklären, weil früher solche Barcamps in unserem IT-Campus nur am Samstag möglich waren, weil sonst essen da die Kollegen zum Mittag.
Ja, klar.
Und jetzt haben wir beschlossen, wir halten am Termin fest, obwohl die Virtualität uns keine architektonischen Grenzen mehr.
Wir waren beim Mittagessen sehr einsam, kann man sagen.
Ja, das ist schon, insofern schließt sich da der Teleteaching-Kreis. Wir hätten es nicht im Juli 2020 so gemacht, wenn wir nicht 3 Monate in ein Lernen gezwungen worden wären, das uns eine andere Form von Kommunikation abverlangt hat. Insofern muss man sich da schon ein Stück weit anschauen, warum haben wir das nicht vorher? Also warum haben wir die Technik? Und jetzt sitzt mir jemand gegenüber, der das seit 20 Jahren schon leidenschaftlich macht. Ich freue mich, jemand zu haben, der das schon kennt und hatte in den ganzen Monaten ein sehr gutes Gefühl, wenn man in den Terrain geht, wo man das Gefühl hat, das fühlt sich aber jetzt alles andere vertraut an. Jemand an der Seite zu wissen, der sagt, ich habe das schon mal gemacht, das kenne ich, und der im Zweifel immer noch ein Tool hat, wo man, das fand ich sehr schön, und ich freue mich, die Reise weiterzumachen. Ich habe die feste Überzeugung, dass dieses Problem lösen in der Online-Variante so viele Vorteile hat. Jetzt weiß ich schon, alle, die mir jetzt sagen wollen, wie wichtig das Präsenz ist, ich weiß das schon, und das wird für die Menschheit auch ein relevanter Punkt bleiben. Aber für die Entwicklung einer Organisation und der Kommunikation mit ihren Stakeholdern muss ich ganz ehrlich sagen, eine Session mit 150 Menschen, wo jemand sehr spannende Sachen live sagt und parallel in einem Chat eine qualitative Diskussion der Teilnehmer entsteht und mir dann noch jemand über direkte Mitteilung sagt, dass ich nicht schlau in die Kamera schaue. Das macht man mir mal in einer Offline-Variante vor. Und das wertzuschätzen ist, glaube ich, mein Learning der letzten
Monate. Also ich habe am Anfang, weiß ich noch, als ich angefangen habe zu twittern, mir oft gedacht, so gerade rund um Veranstaltungen, das fühlt sich an, als könnte ich live in die Gedankenwelt der Teilnehmer reinschauen. Weil du auf einmal Tweets zu dem, was der da vorne sagt, mitbekommst. Und beide Leute hören genau das Gleiche. Aber in jemand anderes passiert was komplett anderes als bei mir.
Simon, das ist gut, dass du es noch erwähnst. Wir haben ein Thema vergessen, weil es nicht zum engen Tooling gehört. Das war die Twitter-Wall. Und ich habe Twitter-Walls in Präsenzveranstaltungen kennengelernt, auch bei dem ersten Barcamp. Und da habe ich erlebt, wie jemand anfing, seinen Schuh zu fotografieren. Und plötzlich haben alle ihren Schuh fotografiert. Und ich habe zum ersten Mal erlebt, ah ja, so geht es. Man fängt in etwas Niederschwelligen an.
Das ist wie das Katzenbild, ne? Man schießt es mal und lernt die Funktion und dass nichts Schlimmes passiert.
Die hatten wir jetzt auch bei den Präsenzveranstaltungen, die war auch schön. Aber bei den Online-Veranstaltungen hat dieses Element der Situation, was machen die anderen, noch einen völlig anderen Effekt. Und da habe ich auch das Gefühl, dass die Emotionalität, die uns verloren geht, dadurch, dass man sich nicht riecht und nicht spürt und eindimensional oder viele Dimensionen verliert, es kann schon ein Stück weit helfen. Und dass mir jemand im Feedbackbogen schreibt, er findet es schade, dass er nicht rausgekriegt hat, wie er ein Selfie schießt am Ende. Spricht dafür, dass wir noch was zu lernen haben.
Drei Monate
Zeit. Aber spricht doch dafür, dass er ernsthaft drüber nachgedacht hat, wovon redet der jetzt mit seinem blöden Selfie und was muss ich jetzt tun? Und das finde ich doch schön. Das ist doch eine reflektierte Entscheidung. Und dann noch in den Bogen zu schreiben, na hör mal, du hättest das mit dem Selfie auch noch ein bisschen besser erklären können. Das ist doch ein schönes...
Nächstes Mal gibt es ein Tutorial dazu.
Genau.
Sehr schön. Sehr schön. Also dann Oktober haben wir gehört, wen es interessiert und das ganz gern mal von innen lernen will, einfach diesen Quellen folgen. WorkX Festival ist auch Anfang September. Die machen das Experiment sogar hybrid, also mit Satelliten.
Wir haben fest mit Florian Schettler besprochen, dass wir die Lernreise mitgehen. Diesmal mussten wir vorlegen, weil wir die Online-Variante jetzt vorher hatten. Und ich bin ganz gespannt, wie die Hybrid-Situation spielen. Und wir werden mit einer großen Gruppe, wir wissen noch nicht genau wie viele, auch teilnehmen, weil wir einfach glauben, dass diese Form von vernetzten Agieren, inzwischen weiß ich es, einfach schöne Elemente bringt. Und gern auch ansprechen, wenn jemand das Gefühl hat, er will mit mir in den Dialog, irgendeinen Kanal werden wir finden. Weil ich auch glaube, dass das Spielen über die Systemgrenzen hinweg bereichert.
Twitter und LinkedIn werden wir in den Shownotes auf jeden Fall auch verlinken.
Sehr gerne.
Sehr schön. Gut, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und
vielen Dank für die Einladung.
Auf die weitere Lernreise.
Danke. Ja, danke dir.
Ciao.
Ciao.